Ich glaube, was ich gut kann, ist scheitern. Es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, aber ich habe mir irgendwie gemerkt, founding a company is a series of never-ending oh-fuck-moments. Ich persönlich, da kann ja jeder eine andere Ansicht haben, glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen sich sicher fühlen. Dass, was du machst, it matters, it really matters.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People. Der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel. Spannende Einblicke in das People-Management ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Antwort Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute bei uns Silvan Rath. Silvan ist Seriengründer, Keynote-Speaker und Experte für digitale Geschäftsmodelle. Er ist Gründer und CEO von Stack Genius, einem Unternehmen, das Tech-Stacks und Prozesse für Venture-Capital-Firmen optimiert. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in Startups und tiefgreifender Expertise in der SaaS-Welt bringt er faszinierende Einblicke für uns heute mit. Lieber Silvan, herzlich willkommen und ich hoffe, ich habe so die wesentlichen Punkte in deiner Vorstellung richtig dargeboten. Wenn nicht, ergänze gerne noch einmal.
Absolut, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. In der Tat, eine Sache hast du nicht erwähnt. Also ich bin auch C-Level Executive Coach. Also ich habe da jetzt schon seit vielen Jahren mit Startup-Gründern, mit Mittelständlern oder mit VP-Levels von Corporates dabei einfach die persönliche Performance zu erhöhen und damit natürlich auch die der entsprechenden Organisation. Also ich glaube nämlich sehr stark daran, dass People make a difference und deswegen investiere ich da auch immer sehr viel gerne Zeit mit den Leuten.
Ja, total schön, dass du das nochmal mit reingenommen hast. Da denke ich mir gerade sofort, okay, da setze ich jetzt nochmal einen Anker für mich gedanklich, weil gerade natürlich das Thema Coaching und was für Themen du da hast, finde ich super spannend. Bevor wir da aber reinstarten, lass uns doch gerne, as always, mit unserem Impulsspiel starten. Bedeutet, ich stelle dir gleich Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du kannst dann entscheiden, so aus dem Bauch heraus relativ schnell, wo du denkst, das passt besser. Ready?
Let's do it.
Bootstrapping oder Venture Capital?
Bootstrapping.
Tech-Stack selbst bauen oder externe Tools nutzen?
Extern, off the shelf.
Fail fast oder perfekt planen?
Fail fast.
LinkedIn oder persönliches Networking?
LinkedIn.
Abenteuerreise oder Strandurlaub?
Kann ich beides sagen? Naja, Strandurlaub.
Okay. Sehr schön. Ich habe ja schon erwähnt, du hast einiges gemacht. Du bist erfahrener Gründer, eben hast du ja noch mit reingebracht, Coach, Investor, also so viele Themen, die du schon angegangen bist. Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Was waren so deine Schritte?
Also, wenn man mal ganz zurückgeht. Ich bin Kind von Hippies, die in der Weltgeschichte rumgereist sind und bis zum 7. Lebensjahr irgendwie überall gewesen auf der Welt und dann hier in Deutschland zwar zur Schule gegangen. Meine Eltern sind quasi eine Unternehmerfamilie, also kommen aus Arbeiterverhältnissen, aber haben dann selber was gemacht und ich glaube, dass wenn man da so zuschaut als Kind und Jugendlicher, dann beeinflusst einen das irgendwie, ne? Also, dass man halt daran glaubt, dass man was Neues aufbauen kann, was man machen kann. Die haben Events gemacht, die haben einen Verlag gehabt, also haben sozusagen Publikationen gemacht, haben Konferenzen gemacht und da nimmt man einfach was mit. Also ich glaube, dass das schon irgendwie was tut. Ich bin ein First-Generation-Academic, also in der gesamten Familie hat niemand einen Abschluss gemacht. Ich glaube, auch das sind häufige Vitas von Seriengründern oder von Gründern, dass man irgendwie, dass die in der Familie ein Spirit herrscht, wo man Energie in neue Dinge reinsteckt. Also brauchen wir jetzt gar nicht viel tiefer reingehen. Ich würde sagen, da steckt ganz viel drin. Dann habe ich ungefähr 10 Jahre Silicon Valley Corporates gemacht. Also war zwar immer hier in Europa für die tätig, aber habe da natürlich auch wieder sehr viel Wachstums-Growth-Mindset irgendwie mitgenommen. Und dann jetzt die letzten 10 Jahre Machine Learning Companies gegründet, hier in Europa. Und mit vielen Höhen und Tiefen, wie das halt ist, so als Gründer. Ne? Also man schmeißt ein paar Nudeln an die Wand, irgendwann bleibt was kleben oder nicht. Also, und auf dem Weg muss man halt irgendwie damit umgehen. Das Fail Fast hatten wir ja gerade eben, ne? Dass halt ganz viele Sachen schiefgehen. Es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, aber ich habe mir irgendwie gemerkt, founding a company is a series of never-ending oh-fuck-moments. So, weißt du, also wenn du jedes Mal sagst, oh shit, oh nein, oh nein. Und da halt durchzugehen, das ist eigentlich, was erfolgreiche Firmen ausmacht.
Ah, ich liebe alles daran, weil diese oh-fuck-moments, da könnte ich, glaube ich, ein Lied von singen. Was mich gerade, also wo ich direkt denke, man braucht ja trotzdem immer wieder den Mut oder die Zuversicht, weiterzumachen. Was meinst du, woher nimmst du das? Also du hast eben auch so schön beschrieben, einfach mal Nudeln an die Wand werfen, irgendwas bleibt schon kleben. Das muss man ja auch irgendwie immer wieder machen. Was treibt dich da an?
Ich habe irgendwann mit der jetzt 18-jährigen Tochter vor einem Jahr oder keine Ahnung was, haben wir irgendwie so gequatscht und dann ging es um, also was macht einen denn erfolgreich im Leben und was macht dich zum Unternehmer und oder was macht dich aus, hatte sie mich, glaube ich, gefragt. Und dann meinte ich, ich glaube, was ich gut kann, ist scheitern. Also ich lass mich nicht lange von einem Misserfolg runterziehen. Klar, mich nervt auch mal was, ein Tag oder zwei oder so, ne? Aber dann sage ich, okay, scheiß drauf, muss halt irgendwie weitergehen. Und ich glaube, dass das nicht nur bei Gründern, sondern generell, das ist ja das Ergebnis davon ist ja Resilienz, dass du mit Dingen umgehen kannst, ne? Also, dass du einfach verstehst, dass es weitergeht. Vielleicht ein bisschen Seitenschritt von da aus. Wenn man sich jetzt mal einfach vorstellt, so ein Muhammad Ali zum Beispiel, ne? Irgendwie arguably biggest boxer in history. Der Typ, der ist ja jeden Tag zum Training gegangen und hat jeden Tag den gleichen Schlag, den Jab und die Gerade hat er jeden Tag irgendwie gemacht. Und jeden Tag hat er ein kleines bisschen besser das gemacht, weil er halt 20.000 Mal diesen Jab gemacht hat. Und der Coach sagt, nein, du musst deinen Fuß ein kleines bisschen anders stellen. Der ist ja dadurch, dass er jeden Tag etwas nicht richtig gemacht hat und ein kleines bisschen verbessert hat, ist er dann der Beste geworden, sozusagen. Das heißt, du fängst ja immer an mit etwas, was du nicht kannst. Und so ist das ja im Business auch. Das heißt, du musst ja scheitern, damit du besser wirst. Weil wie sollst du sonst irgendwo hinkommen?
Mit deiner Erfahrung, auch wenn du sagst, ne, Corporate Silicon Valley, hast du das Gefühl, dass es da nochmal große Unterschiede gibt, auch kulturell, je nachdem, wo man scheitert, wie man scheitert, wo du Sachen für dich mitgenommen hast?
Auf jeden Fall. Also, die amerikanische Kultur ist aggressiv, was Business angeht, und ist gleichzeitig optimistisch und voller Showmanship, also definitiv. Also das ist ganz besonders. Das liegt ja aber auch wirklich wortwörtlich in der DNA. Ne? Ich meine, das sind damals die ganzen Settler, die rübergegangen sind. Das waren Leute, die in vielen Teilen es natürlich schwierig hatten in Europa. Es waren aber auch Leute, die halt gesagt haben, hey, wir packen einfach an, wir bauen da was. Und waren ja auch leider wortwörtlich aggressiv sozusagen. Sie haben sich das Land genommen quasi, ne? Und das steckt natürlich in der Kultur drin. Mhm. Und diesen Expansionismus, den wir in Europa natürlich auch hatten, als zur Kolonialzeit, ne, wo das ja alles darauf zurückgeht, das ist natürlich ein bisschen einfach abgeflaut über die Zeit. Also wir sind ja einfach ein älterer sozusagen Kulturkreis als Amerika. Das ist ja relativ neu eigentlich, ne, wenn du mal zurückschaust. Was sind das jetzt? 200 Jahre oder so, ne? Also, ich glaube, ja, das ist ein riesiger Unterschied. Hat alles Vor- und Nachteile. Also, ich liebe die europäische Kultur für viele Dinge. Und ich liebe die amerikanische Kultur für viele andere Dinge.
Gibt es denn etwas, was du so jeweils aus einer der Kulturen für dich so mitgenommen hast, wo du sagst, okay, das ist was, das hat mich positiv beeinflusst, das ist was, das nehme ich so für mich mit und trage ich auch irgendwie mit mir?
Also definitiv how to sell. Also das können die Amis halt. Heute habe ich Spaß, auf der Bühne zu stehen. Es macht mir Spaß, irgendwie auf einem Event Leute kennenzulernen. Also wenn ich auf ein Event gehe, dann sorge ich dafür, dass ich die Leute anspreche und ansprechbar bin. So, ne? Und das habe ich durch die Amis gelernt, würde ich sagen. Also das haben die einfach drauf. Und was ich andersrum wiederum sehr gut finde, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, ich bin Volkswirt, und dieses modellhafte Denken, was passiert, wenn, und auch mal irgendwie ein bisschen Risk Mitigation vorzuplanen, nicht damit man irgendwie heute schon den Kopf in den Sand steckt, sondern einfach zu sagen, okay, guck mal hier, was sind denn die Optionen? Wir brauchen halt Plan A, B, C, D, F, damit wir am Ende ankommen und nicht nur Plan A und immer nur geradeaus, ne? Schnell irgendwie auch in eine andere Richtung, und die Pläne schon bereit haben. Das ist vielleicht ein bisschen wieder eine europäische Dinge, auch die Alternativen ein bisschen tiefer zu durchdenken, bevor man irgendwo ankommt.
Ja, total spannend. Und wenn du vielleicht auch nochmal ans Führen denkst, was macht denn für dich jetzt auch gerade in so dynamischen Umfeldern und wenn man immer wieder gründet, was meinst du, ist da wichtig, auch wenn man an die Führung denkt, was da mitgebracht werden sollte, dass das in den Kontext gut reinpasst?
Ich weiche kurz ein bisschen aus, um es dann zu beantworten. Mhm. Also Kultur in einem Unternehmen, was ist eine gute Kultur, ist ja erstmal eine wichtige Frage, ne? Und dann auch, ist Kultur überhaupt wichtig? Also kannst du erfolgreich sein ohne Kultur? Darauf würde ich antworten, du kannst ohne eine gesunde Kultur, again, wir haben es ja noch nicht definiert, ne? Ohne eine gesunde Kultur kannst du erfolgreich sein als Unternehmen. Mhm. Es ist nur viel schwieriger, den Erfolg aufrechtzuerhalten, wenn eine Kultur ungesund ist. Und auch in schwierigen Zeiten, also wenn eine Company in High Growth ist, dann ist es nicht essentiell für den Erfolg, eine gesunde Kultur zu haben. Das sieht man auch ganz häufig, dass in so High Growth Environments, weißt du, da wird da weniger drauf geachtet. Jetzt, wenn du irgendwann pivoten musst oder wenn dein Growth auf einmal weg ist, das ist sozusagen die Danger Zone, weil wenn du dann halt wenn Growth nicht mehr da ist und Growth heilt alles, fast alles sozusagen, ne? Dann kommen halt die Probleme. Und da kommen wir jetzt wieder zum Vorbauen so ein bisschen, ne? Das heißt, wenn du halt langfristig denkst und nicht denkst, fuck it, wir IPOen das Ding danach und nach uns die Sintflut oder wir exiten eh. Wenn du langfristiger denkst, dann ist es wichtig zu investieren, glaube ich, damit du sozusagen die Organic Resilience hast, ne? Also als Organ, als Unternehmen. Und zurück zu dem Thema, was ist gesund oder nicht? Ich persönlich, da kann ja jeder eine andere Ansicht haben, glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen sich sicher fühlen. Also, dass man nicht das Gefühl hat, dass Schwächen gegen einen genutzt werden. Da gibt es ein sehr cooles Buch von Patrick Lencioni, 5 Dysfunctions of a Team. Wer das noch nicht gelesen hat, unbedingt machen. Super, super geil. Das hat so eine Art Maslow'sche Bedürfnispyramide für die Performance von Teams. Und der unterste Boden davon sozusagen, also das Basisbedürfnis von uns ist, dass eine Schwäche nicht gegen uns benutzt wird. Man darf mal falsch liegen, man wird nicht von Leuten irgendwie für irgendwas angeprangert. Wenn das nicht da ist, das ist Absence of Trust, nennt er das in dem Buch, dann hast du eh ein Problem sozusagen. Und da glaube ich schon sehr stark dran.
Mhm. Ja, ich kann total mitgehen, wenn ich überlege an unsere Beratungsprojekte, gerade was du meintest, im Scale-Up-Bereich, Growth, ne, du ziehst die Leute mit, die ballern da durch und manchmal ist es dann wirklich so, auch in die Richtung, die du beschrieben hast, so hey, wir machen das Kind jetzt hier mal hübsch, nächstes Jahr irgendwie Exit, IPO, whatever und auf all die anderen Themen verzichten wir gerade mal, weil that's the way to go. Ja. So, und dann gibt's natürlich so das zweite Pendant, dann kommen wir rein, wenn der Exit stattgefunden hat und das heißt, es bricht uns hier alles irgendwie auseinander, what happened? Und da wäre meine Frage an dich, Silvan, mit deiner Erfahrung und deinem Blick, was meinst du denn, wen es da braucht oder was es da braucht, damit es gesund ist, damit, was du auch eben gesagt hast, diese Sicherheit gegeben ist, wer meinst du ist im Unternehmen dafür verantwortlich oder wen braucht es dafür?
Also es ist immer der CEO. Mhm. Also es müssen natürlich die anderen C-Levels auch mitmachen, ne? Aber eine HR-Abteilung kann keine Kultur alleine verändern, sozusagen. Ne? Und auch ein einzelner Manager kann das nicht. Also das muss, der Change, Ich stalle gerade ein bisschen, weil vielleicht muss ich kurz ausholen. Ich glaube daran, dass Culture is Leadership at Scale, sozusagen. Ne? Das heißt, du kannst ja nur x Anzahl Dinge selber machen, y Anzahl Menschen direkt managen, z Anzahl Leute leaden, weil die irgendwie so über zwei Ecken mit dir verbandelt sind. Und Kultur ist sozusagen das Maximum. Wenn du es schaffst, eben das in dem Verhalten der Leute, regelmäßigen Verhalten der Leute, bestimmte Dinge sich wiederfinden. Und das kannst du nur, wenn du wirklich die Dinge auch selber machst. Also wir sind alle als Menschen, wir orientieren uns an Autorität und mit bestimmten Positionen kommt nun mal auch eine gewisse Autorität. Und das Gewicht jedes Wortes, jeder Handlung ist einfach magnified, ist einfach viel größer. Also ich hatte mal einen Mitgründer, das war total spannend. Ein Mitgründer, der hatte mir irgendwann mal Feedback gegeben und meinte, Silvan, ist dir eigentlich klar, dass wenn in einem Meeting du dich zurücklehnst und die Hände so verschränkst hinterm Kopf, dann sind alle, haben alle schon Angst, weil die wissen, jetzt kommt gleich eine Frage von dir. ist dir das mal aufgefallen? Ich so, nee, war mir überhaupt nicht klar. Also ich habe diese subtle cues quasi, ne? Mir war nicht klar, dass ich schwierige Fragen stelle offensichtlich, die Leute durcheinander bringen. Und mir war auch nicht klar, dass ich vorher genau dieses körperliche Verhalten habe, sozusagen. Also, was ich damit beschreiben will, ist, dass, was du machst, it matters, it really matters, sozusagen. Ne? Mhm. Wenn du jemand bist, ich habe zum Beispiel ein Team mit dem ich gearbeitet habe, und da gab es eins der C-Level, die Person, die hat immer ganz kritische Fragen über Dinge, die schief gehen könnten, gestellt. So ein bisschen wie Devil's Advocate irgendwie. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ein toller Skill, also solche Dinge dann vorwegzusehen. Also ist nur operational ja total wichtig. Ne? Das hat aber quasi allen anderen beigebracht, naja, wir müssen oft offensichtlich ganz viel darüber nachdenken, was alles schiefgehen kann. Mhm. Und das ist wie so ein Ripple-Effekt. Ne? Und auf einmal wird nur noch darüber nachgedacht, was schiefgehen kann. Nur weil die eine Person das eben gerade sehr gerne macht, sozusagen. Ne? Also das ist wirklich. Deswegen glaube ich, das muss ganz oben sein, und diesen Behavioral Change hinzukriegen ist halt total schwierig. Es gibt einen sehr, sehr coolen Executive Coach, der heißt Marshall Goldsmith. Mhm. Der hat unterschiedliche Bücher geschrieben. Eins davon bin ich ein Riesenfan von, das heißt What Got You Here Won't Get You There. Und er spricht darüber, dass es völlig in Ordnung ist, wie du bist. Das hat dich ja reingehört. Du bist ja heute der CEO, du bist heute der CMO oder der VP Product, was auch immer. Vielleicht bist du in Anführungszeichen auch nur ein supergeiler Account Manager, aber auch das, du bist da hingekommen, weil du richtig gut bist. Sonst wärst du ja da nicht hingekommen. Und du hast bestimmte Dinge lernen müssen, die dich dahin bringen. Die haben dich dahin gebracht. Damit du jetzt aber den nächsten Schritt machen kannst, musst du ganz häufig, wenn du erstmal so, sag so 30 Jahre alt bist oder sowas, musst du Dinge verlernen. Du machst Dinge, die dich daran hindern, weiterzukommen. Und vielleicht war ich besonders aggressiv immer und habe irgendwie jedes Argument gewinnen müssen. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich heute der irgendwie VP Account Management bin. Mhm. Aber wenn ich jetzt möchte, dass ich mit den Investoren irgendwie klarkomme, weil ich ein C-Level bin, dann brauche ich diesen Skill nicht mehr, sozusagen. Mhm. Ne? Oder andersrum, ich muss halt den softer machen. Das heißt, Dinge zu verlernen ist eigentlich ganz wichtig an bestimmten Stellen.
Aber da würde ich ganz gerne schnell bitte einmal reinsehen, weil das finde ich total interessant. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage auch als Zuhörerin, woher weiß ich denn, dass ich A, an diesem Punkt bin und B, was ich jetzt auf einmal verlernen muss? Also weißt du, das selber zu verstehen und zu reflektieren, dazu gehört ja super viel. Ich sag mal, bei dir war es jetzt so, du hattest jemanden, der hat dich halt auch mit darauf hingewiesen. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich jetzt das gehört habe, was du gesagt hast, ja okay, was sind denn meine Themen? Hast du da einen konkreten Tipp, wenn jetzt jemand sich denkt, absolut, okay, würde ich gerne anders machen, was müsste die Person machen?
Ask your customer. Who's your customer? Your colleagues. Deine Leute um dich drumherum, wenn du das richtig machst, dann sagen die dir das. Und der Marshall Goldsmith, der hat ein Konzept, was garantiert funktioniert, produziert, finde ich sehr geil. Er zwingt dich, wenn du sozusagen mit ihm arbeitest, dass du öffentlich machst, dass du dich verbessern willst. Das heißt, du musst deinen Kollegen sagen, hey, guck mal hier, ich bin jetzt hier, ich arbeite mit diesem Konzept und ich will mich verbessern. Und Dann macht man Surveys, also man stellt Umfragen, die anonym sind. Und wenn Leute bereit sind, direkt Feedback zu geben, dann macht man auch Interviews mit denen sozusagen. Ne? Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Dadurch, dass man sagt, man will sich verbessern, kriegt man schon mal raus, die Leute, die mit einem sprechen und einem Feedback geben, they care still. Mm. If they don't care anymore, they don't give you feedback, sozusagen. Mm. Du hast schon mal eine gute Messlatte. Wenn dir viele Leute Feedback geben, ist das ein gutes Zeichen, sozusagen. Jetzt hast du dich ja committed, öffentlich das zu tun. Well, you can't chicken out now, weißt du? Du hast ja was gesagt, also musst du das auch machen. Am Anfang sind die Leute skeptisch, weil viele Leute sagen dann, ja, das schafft er eh nicht, sich zu verändern, sozusagen. Mhm. Ne? Und jetzt
gibt
musst
ja
du
auch
folgende
so schöne Glaubenssätze, oder? So, man kann sich ja eh nicht von Grund auf ändern, man ist, wer man
absolut ist. Absolut. Und da gibt es wieder einen schönen Spruch von Marshall Goldsmith, der sagt, you need three things for behavioral change. You need courage, humility and discipline. You need the courage to ask. You need the humility to accept that it might be true what they're saying. And you need the discipline to change it. Also, mit dem Rauchen aufzuhören ist mega leicht. Abends habe ich aufgehört, morgens habe ich wieder angefangen. Was will ich damit sagen? Also, du brauchst die Disziplin, das, was du ändern willst, auch wirklich dabei zu behalten. Und er sagt, behavioral change, das dauert 12 Monate, weil ganz, ganz häufig siehst du, es gibt halt so eine Honeymoon-Phase am Anfang, oh geil, ich krieg das hin, irgendwie das mache ich, ne? Und dann wird's schwierig irgendwie und dann versuchst du es nochmal und dann hast du diesen Jojo-Effekt, ne? Und echten Behavioral Change kriegst du nur hin, wenn du den langfristig machst, das heißt, seine Projekte sind immer 12 Monate und arbeitet dann halt mit den C-Levels. Und jetzt das zweite Wichtige ist, wenn du dann das Feedback einmal eingesammelt hast, dann machst du einen Actionplan und sagst, okay, gut, ich habe verstanden, wenn du es noch nicht verstanden hast, dann musst du vielleicht nochmal nachfragen. Ne? Ey, guck mal hier, ist das wirklich ein Problem oder keine Ahnung was? Und dann committest du, okay, ist diese eine Sache, die ich versuche zu verändern in diesen 12 Monaten. Nicht 3, nicht 5, eine einzige Sache. Eine einzige Wahnsinn. Behavior möchte ich verändern. Und dann musst du jeden Monat zurückgehen zu den Leuten und sagen, ich habe einen Actionplan gemacht, den habe ich den Leuten geschickt. Ich versuche diesen Monat jetzt das und das zu verändern. Und dann fragst du nächsten Monat wieder, habe ich das verändert? Jetzt passieren 2 Dinge. Du hast dich committed, das heißt, you can't chicken out. Und gleichzeitig, die Leute, die am Anfang kritisch waren, die sagen, ach, das schafft er eh nicht, sich zu verändern. Wenn du denen zeigst, dass du es jeden Monat versuchst, dann allein durch den Versuch, dass du versucht hast, das zu verändern, denken die Leute positiver über dich. Deswegen ist sein Modell, schafft garantiert besseren NPS. Ob du, wie viel du dich jetzt verbessert hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber allein der Versuch gibt dir einen Brand-Push bei deinem Umfeld, sozusagen. Und ist ein ganz spannender Prozess, der die Leute ja auch involviert und sie dann auch selber nachdenken lässt. Ey, guck mal, was könnte ich denn verändern? Die Person, die arbeitet jetzt ja voll an sich und die versucht irgendwie weiter was Positives zu machen irgendwie. Ne? Und dann denkt sie, vielleicht sollte ich ja auch mal an mir arbeiten. Irgendwie, ne? Ja. Also ein ganz schöner Ripple-Effekt, der da entsteht.
Das glaube ich. Bist du das selber durchlaufen?
Ja. Mit ihm, mit Marshall Goldsmith. Das war eine sehr harte Erfahrung. It's been tough. Ich bin rüber mit meinen 2 Mitgründern. Marshall lebt in Namiland, sind nach New York geflogen und ich war voller Erwartungen. Ich so, krass, ey, der Typ, der coacht uns, also nur um dir Gefühl zu geben, ne? Ja. Der kostet 250.000 Euro pro Person, sozusagen. Ja. Ne? Und der arbeitet eigentlich nur mit Fortune 500 Leuten irgendwie, ne? Ich hatte den damals als Investor gewonnen für unsere Company, weil ich habe irgendwie den Cold Called und habe gesagt, ey, pass mal auf, mir ist total klar, wir müssen bestimmt irgendwann, brauchen wir Coaching und hast du nicht einfach Bock, mit uns zu arbeiten? Und er hat dann gesagt, wer seid ihr? Was macht ihr? Und
geil bist du denn? Du hast genau, einfach angerufen.
Ich habe einfach gecoldcalled. Und dann habe ich ihm erklärt, naja, guck mal, wir haben eine super geile Technologie, wir bauen das Ding hier so. Und er sagt, ja, wie viele Leute seid ihr? Ich sage, wir sind 9. Er so, hat halt gelacht irgendwie, weil er nur mit Fortune 500 arbeitet. Hat er gesagt, weißt du was, weil du es geschafft hast, zu mir zu kommen und die Eier hattest, das zu machen, mache ich das. Und so hat er dann halt zugestimmt, dass er uns coacht. Dann sind wir auf jeden Fall da nach New York geflogen und komme da an, ich bin voller Erwartungen, alle seine Bücher gelesen, mega geil, ich denke, das wird jetzt fett. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe wirklich, das war, ich glaube, 3 Stunden war die erste Session, zu dritt mit uns allen gemeinsam. Mhm. Ich habe 3 Stunden auf die Fresse gekriegt. Der hat mir eigentlich erzählt, dass ich das Problem bin. Der hat mich verbal gejudo-slammt. Es war völlig egal, was ich gesagt habe. Er hat mir gesagt, ey, du bist ein weinerlicher Muppet. Komm mal klar. Und wir sitzen im Taxi zurück zum Flughafen und total still im Taxi natürlich. Ne? Meine beiden Mitgründer so starren geradeaus, wissen noch nichts. Ich brodel in mir drin. Ich so, what the fuck, was für ein Scheiß. Also jetzt, was ist das für ein Idiot irgendwie, ne? Wir kommen zu Hause an, 2 Wochen später oder so. Es hat echt eine Weile gedauert. Und irgendwann ich so, fuck, vielleicht hat der recht. Vielleicht ist da wirklich was dran. Mhm. Und was mich am meisten überzeugt hat, ist, was er mir relativ früh auch erklärt hat, er meinte, Silvan, es ist völlig egal, ob du am Anfang zustimmst, wenn dir einer Feedback gibt. Du bist erstmal reicher durch das Feedback, weil du hast jetzt Informationen darüber, was der denkt. Das heißt, du hast mehr Datenpunkte, du kannst immer noch entscheiden, was du damit machst, aber du bist erstmal reicher. Das heißt, das Feedback von ihm hat mich erstmal reicher gemacht. So, irgendjemand sagt mir, und der Typ, der hat ja offensichtlich was drauf, der sagt mir, Silvan, du bist das Problem. Dann habe ich angefangen, erstmal zuzuhören, meinen Mitgründern, bin ich denn wirklich das Problem? Und die haben das bestätigt, sozusagen. Und die haben gesagt, ja, du bist das wirklich. Und natürlich war das schwierig für mich zu akzeptieren. Aber es hat mich reicher gemacht, sozusagen. Und jetzt zurück zu sozusagen Courage, Humility und Discipline. Ich hatte die Courage schon, ich bin da hingegangen, so, mir war nicht klar, worauf ich mich einlasse, aber Courage war da.
Auch also, ganz gut, oder? Manchmal
genau, richtig. Naivety war es vielleicht auch, könnte auch sein. Und dann die Humility, die hat halt gebraucht eine Weile, aber die habe ich dann irgendwann erkannt. Und dann habe ich die Discipline, das ist mir, by the way, nie schwer gefallen, Disziplin zu haben im Job. Und auch an der Stelle nicht. Wusste ich, okay, this is definitely holding me back. Und dann habe ich daran gearbeitet.
Was ich gerade noch spannend finde, ist, dass deine beiden Mitgründer ja auch meinten, du bist das Problem. Die Frage, die ich mir gerade stelle, warum kam das nicht vorher mal auf den Tisch?
Kam es? Ich habe es nicht gehört.
Ist nicht gelandet bei dir?
Nee. Also, man sagt immer so schön irgendwie, du willst eigentlich wie ein Adler durch die überall rumsegeln, aber die anderen sind alles Truthähne sozusagen. Man denkt ja irgendwie immer, dass man
Bilder heute.
Man denkt ja immer, man ist der Adler, so weißt du. Aber die ganzen, was ist denn das? Kommt doch mal klar, so irgendwie, ne? Und das ist wahrscheinlich auch wieder. Guck mal, ich war da Anfang 30 bei der Gründung und ich bin da hingekommen, wo ich war. Ich war erfolgreich in den Corporates irgendwie, habe da gute Positionen gehabt und große Businesses innerhalb der Corporates irgendwie geleitet. Und ich bin da hingekommen, weil ich aggressiv war, so, und weil ich mich durchgesetzt habe. Mhm. Und das funktioniert aber irgendwann nicht mehr, wenn du partnerschaftlich arbeiten musst, wenn du mit Investoren arbeiten musst, wenn du mit C-Level arbeiten musst, wenn du auf einmal Organisationen darunter irgendwie auch leiten musst. Also das größte Startup, was ich da gebaut habe, waren 150 Leute. Das heißt, dann hast du auch zwischendrin schon mal Management-Layer. Und wenn du so aggressiv bist, zum Beispiel auch mit dem Management-Layer, guess what they will do, sozusagen. Mhm. Also das heißt, der Skill, der mich da hingebracht hatte, den musste ich verlernen, damit ich erfolgreich werde. Und bei anderen Leuten sind es andere Skills, die man verlernen muss. Und es gibt so 20 in diesem Buch, What Got You Here, What Gets You There, sozusagen archetypisch. Sehr cool. Also wirklich lohnt sich zu lesen.
Mega. Und sind das dann auch so die Punkte, wo du sagst, um vielleicht mal den Schlenker ganz zu Beginn zu bekommen mit dem Coaching, wenn du andere Gründer coachst, GründerInnen, wo du sagst, das sind genau die Erfahrungen, die du mitnehmen kannst und da jetzt einmal unterstützen kannst? Oder was meinst du, was macht das so besonders, wenn man mit dir ins Coaching geht, weil das kennen wir ja auch von uns in der Beratung, wir geben auch Coaching, sich da ja irgendwie zu platzieren, was macht einen da aus, was macht dich da aus?
Also diese Goldsmith-Methode, die verwende ich sehr gerne, wenn das Thema Kultur wichtig ist, schon in der Company oder gerade wichtig ist. Was sehr häufig jetzt gerade bei Startups natürlich der Fall ist, ist das Thema Product-Market-Fit, Go-to-Market, wie kriegt man das hin, wie macht man das Fundraising, Also Kohle einsammeln. In Summe habe ich so 100 Millionen Venture Capital über die verschiedenen Companies hinweg eingesammelt. Und das ist ja auch ein Skill, der irgendwie wichtig ist. Das heißt, ich glaube, nicht so ganz so typisch bei einem Coach ist, dass Coaches auch wirklich selber Operator waren, ne? Also selber diese ganzen Dinge mal erfahren haben. Und die Kombination zwischen Kultur und wie kriege ich irgendwie meine Company gescaled, sind vielleicht auch nicht so ganz typisch im Markt.
Ja, spannend. Also ich denke gerade, ich könnte noch 1000 Fragen stellen. So mit Blick auf die Zeit denke ich aber, es geht fast schon zu unserem Abschluss. Und da stelle ich gern immer die Frage, was gibt es, also du hast jetzt schon sehr viel geteilt, aber gibt es noch etwas, auch gerade so mit Blick nochmal zu unseren ZuhörerInnen, wo du sagst, das möchtest du gerne teilen, etwas, was dich besonders inspiriert hat, etwas, wo du sagst, das hat dir mal jemand mitgegeben und das trägst du total in deinem Herzen oder da denkst du immer wieder zurück, nochmal ein weiteres Buch, Podcast, also whatever, irgendwas, wo du sagst, so, das möchte ich gerne auf jeden Fall hier heute nochmal fallen lassen.
Also ein bisschen andere Richtung, aber was ich ganz häufig in den Startup, meistens frühphasige Companies, wenn ich jetzt so ein Startup-Coaching mache und bei dem Kulturthema sind es meistens späterphasige Companies, bei den frühphasigen fragt euch, du hast mich beim Quickfire nach Bootstrapping oder VC gefragt, fragt euch, braucht ihr wirklich Geld? Mhm. Und ist das ein Venture Case? Also irgendwie durch die, wir sind so sozialisiert in Deutschland, diese großen Finanzierungsrunden und Amiland und Valuation und so, dass wir das alles irgendwie geil finden. Aber manchmal ist es halt auch viel geiler, ein cooles Geschäft zu bauen, wo keine Liquidation Preference ist, wo dir kein VC irgendwie reinquatscht und du viel mehr für dein Leben hast, viel weniger Stress und viel mehr Geld vielleicht auch, wenn du das Ding bootstrappst und an die richtige Stelle erstmal bringst. Ist eine eigene Diskussion, werden wir jetzt hier nicht zu Ende führen können, aber da spreche ich sehr viel mit Companies drüber.
Spannend, danke. Dann kann ich auch nur sagen, danke Silvan. Also ich habe heute definitiv auf dem Gespräch auch schon wieder einiges mitgenommen, wie bei den Gesprächen, die wir zuletzt hatten, jedes Mal. Deswegen vielen Dank, dass du heute da warst, das so geteilt hast. Und auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass sie heute wieder mit dabei waren und zugehört haben.
Cool, war geil.
Bis dann, tschüss.